ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Hohe Berufung der Erlösten. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die er glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen.
Ja, vielleicht sitzt du in dieser Reihe und denkst, meine Güte, ist das denn so wichtig alles mit Gemeinde? Vielleicht bist du gar nicht Teil dieser Gemeinde, sondern zu Gast und fragst dich: Mensch, hier geht so viel um Gemeinde, wie es weitergeht mit Gemeinde, warum macht ihr so ein großes Ding daraus? Wenn wir uns den ersten Petrusbrief anschauen, wir haben eben gerade die Lesung von Margarete gehört in Kapitel 2, Verse 1 bis 10, dann müssen wir, wenn wir in den Text hineingehen, uns in Erinnerung rufen, dass Petrus diesen Brief in unsicheren Zeiten geschrieben hat für die Christen und Christen, die selber verunsichert waren. Das werdet ihr immer wieder hören, wenn wir diese Reihe uns betrachten. Die Christen sind auch Pilger, sie sind unterwegs und sie sind in Verunsicherung und brauchen festen Halt. Sie brauchen eine ermutigende Weisung, und am Ende des Petrusbriefes sagt Petrus auch: Das habe ich euch geschrieben, um euch zu stärken, um euch zu ermutigen. Jetzt ist die Frage: Welche Kernaussagen bringt Petrus, um uns zu ermutigen und zu stärken? Was ist es, was er da so bringt? Wir haben in den vergangenen Wochen schon gehört, dass er da von unserer ewigen Erwählung spricht, von unserer Bewahrung bis zum Ziel. Und hier bekommen wir eine neue Facette, was Petrus bringt. Das Leben in dieser Welt im Sinne Jesu ist nur zu meistern, wenn wir nicht alleine bleiben, sondern radikal miteinander verbunden sind. Dieses Kapitel oder diese Verse, die behandeln die Wichtigkeit und die Wahrheit der Gemeinde, dass wir uns zusammenschließen müssen. In Vers 4 bis 5 könnt ihr sehen, wie Petrus das Kommen zu Jesus fast gleichsetzt, oder das eine kommt aus dem anderen, Man kommt zu Jesus und landet dann in Gemeinde. In Vers 4 heißt es, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, Jesus als ein lebendiger Stein, zu ihm kommen wir, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Also laufen zu Jesus mündet in die Eingliederung in eine Gemeinde. Du bleibst nicht allein. Du kannst die Nachfolge Jesu nicht alleine bestreiten. Das funktioniert nicht. Du denkst vielleicht, das geht. Aber es ist nicht die Idee von Jesus und es ist auch nicht die Idee von Petrus. Wer zu Jesus läuft und gerade läuft, der wird in die Eingliederung der Gemeinde irgendwann landen. Also eins sein mit Jesus ist aus biblischer Perspektive eins sein mit anderen Christen, mit anderen Geschwistern. Das ist so zentral, dass, vielleicht kennen einige den Pastor Timothy Keller, der geschrieben hat, du kannst nicht erwarten, dass Gott in deinem Leben arbeitet, wenn du nicht in einem bestimmten Leib von Gläubigen, das ist ein anderes Wort für Gemeinde ist, wenn du nicht in einem bestimmten Leib von Gläubigen eingebaut bist. Das ist nämlich der Fokus. Wenn wir mit zu Jesus laufen, für Jesus Frucht bringen möchten, wenn wir ihm dienen wollen, wenn wir anderen Menschen dienen sollen, dann ist seine Sicht auf unser Leben, dass wir in eine Mauer eingebaut werden und dass es Steine links, rechts, über uns und unter uns gibt und wir gemeinsam zusammenstehen. Ein geistliches Haus kannst du nicht alleine abbilden. Eine heilige Priesterschaft kannst du alleine nicht darstellen. Es ist Gottes Plan, es ist Gottes Idee, dass Christen aus ihrer Individualität heraustreten, aus ihrer Isolation heraustreten und in ein Kollektiv gehen, in die Gemeinschaft gehen und in Gemeinde eingebaut werden. Und in unsicheren Zeiten, und das ist für mich für mich als Pastor sind das natürlich immer schöne Kapitel, ich rede gerne über Gemeinde, aber ich finde es wirklich interessant, dass relativ früh in diesem Brief die Medizin gegen Verunsicherung eines Christen für Petrus ist Gemeinde. Ein Ort der Gemeinschaft, des Zusammenhalts, der Unterstützung und der Ergänzung. Wir lesen unsere Bibel, glaube ich, sehr, sehr oft ich-zentriert. Was hat jetzt Gottes Wort für mich zu sagen? Wie soll ich mein Leben meistern? Aber wenn wir diese Texte lesen, dann sehen wir, das, was alles hier gesagt ist, ist nicht einzelnen Individuen einfach nur gesagt, sondern an Gemeinden adressiert. An Menschen, die sich zusammenschließen und sagen, wir gehen unseren Weg gemeinsam, kommen, was es wolle. Warum macht es Petrus überhaupt so? Warum ist es Petrus so wichtig? Weil er in Jesus sein Vorbild hat. Als Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist, wie waren die Jünger denn so unterwegs? Waren die mutig? Waren sie voller Tatendrang? Waren sie voller Selbstbewusstsein? Eher nicht. Die Jünger waren ängstlich. Die Jünger waren maximal verunsichert. Verunsichert wie die Christen zur Zeit von Petrus, als er seinen Brief geschrieben hat. Und was macht Jesus, als die Verunsicherung überhand nimmt? Er sendet seinen Geist, das ist das eine. Dass wir in die persönliche Beziehung zum Vater und zum Sohn kommen. Aber das ist nicht das Einzige, was Pfingsten passiert ist. In den Zeiten der Verunsicherung sendet er seinen Geist und verbindet die Herzen von Gläubigen zu einer festen Gemeinschaft. Dass sie wissen, wir gehören zusammen. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi an diesem Ort. Und wir sind ein Licht in der Stadt oder an dem Ort oder manchmal auch im ländlichen Raum, dort, wo wir hingestellt wurden. Das hat Jesus selber gemacht, als er die Verunsicherung bei Christen gesehen hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Petrus, als er gesehen hat, dass Christen in der türkischen Region, dass dort sind die Christen dort angesiedelt, die er meint, dass er gesehen hat, da ist Verunsicherung und er erkennt eine wichtige Medizin. Und das sind nicht nur theologische Wahrheiten, die du in deinem Kopf und in deinem Herzen bewegst, sondern es wird auch Fleisch im Miteinander mit anderen Christen. Und das ist keine sekundäre, keine zweitrangige Idee der Bibel, sondern wird gleich ganz zu Beginn dieses Briefes platziert. In Apostelgeschichte 2 sehen wir, wie das dann auch aussah. In Apostelgeschichte 2, 46, 47, das Pfingstereignis, wo die Jünger alle verunsichert waren und der Geist Gottes kam. Was geschieht dort? Apostelgeschichte 2, 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Übrigens, hier sehen wir, sie haben Versammlungen im großen Stil, wo sich die gesamte Gemeinde versammelt. Und als zweites haben sie Versammlungen daheim, wo man sich auch persönlich erkennen lernt, wo man noch tiefer in die Fürbitte einsteigen kann. Beides hat das Gemeindeleben am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde geprägt. Also täglich waren sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speisen mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und jetzt heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das heißt nicht, dass der Herr einfach Menschen errettet hat und sie zum lebendigen Glauben kamen, sondern die, die zum Glauben kamen und errettet wurden, Sven hat davon gesprochen, dass wir Errettung brauchen. Dass die, die merken, ich brauche Errettung und ich finde Errettung, dass sie auch einer konkreten Gemeinde hinzugetan werden. Was ist dort passiert? Dort ist passiert, was in 1. Petrus 2, in Vers 5 steht. In Vers 4 und 5. Kommt zu Christus, zum lebendigen Stein, und lasst euch aufbauen zu einem geistlichen Haus. Das ist genau das, was Petrus in der Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde erlebt hat, in Apostelgeschichte 2. Gott kommt, Gott macht Wohnung in dir und macht aus uns einen geistlichen Tempel, ein geistliches Zuhause. Und es ist doch keine Überraschung, dass das passiert. Jesus hat in Matthäus 16, Vers 18 angekündigt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Wenn du denkst, hier, die wollen doch nur so eine Vereinssitzung abhalten und was soll denn dieses ganze organisatorische Brimborium? Wir sind hier kein Verein. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Preis den Herrn, dass wir es nicht alleine sind auf diesem Erdball und auch nicht in diesem Landkreis und auch nicht in dieser Stadt. Aber wir sind eine Gemeinde von vielen. Warum tun wir das? Nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil Jesus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn du dich Christ nennst und den Willen Jesu kennst, hier steht er nämlich klipp und klar, ich will meine Gemeinde bauen. Und du haderst mit Gemeinde, denkst vielleicht sogar, vielleicht steige ich aus Gemeinde oder habe ich das wirklich so nötig mit Gemeinde? Ich frage dich, wie viele Gründe kann es geben, sich gegen den Willen Jesu zu stellen, zu sagen, hey Jesus, das möchtest du, aber ich will es nicht. Jesus würde zurückfragen, seit wann habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Ich habe das nicht zur Debatte gestellt. Ich habe gesagt, was ich will. Und ich liebe meine Gemeinde. Amen. Ich habe mein Leben gegeben für die Herde. Die Frage ist, warum liebst du Gemeinde nicht? Und Freunde, Corona ist gerade eine große Herausforderung für dieses Bekenntnis zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, zum Miteinander fest stehen zu bleiben. Und ich sage ehrlich, wir sind als Älteste super dankbar und wirklich froh darüber, wie sehr sich unsere Gemeinde auch mobilisieren lässt. Ich bin mit vielen Pastoren im Gespräch und nicht jeder ist so glücklich in diesen Tagen. Und viele ziehen sich zurück. Einige sagen, Corona ist eine Art Verstärker und fordert das oder bringt das ans Tageslicht, was im Untergrund schon schlummerte. Das wird wahr sein. Das erleben wir auch. Und wir sind froh, dass wir hier nicht mit 10 Leuten sitzen, dass man nicht einander überreden muss, zu kommen, sondern wir merken, dass wenn wir als Leitung Wege suchen und bei Gott um Weisung bitten und sie euch weitergeben, dass viele in der Gemeinde sich mobilisieren und sagen, Gemeinde ist nicht optional, Gemeinde ist der Wille Jesu und es ist auch mein Wille. Und gleichzeitig, so sehr die Freude darüber ist, erleben wir auch Trauer über diejenigen, die fernbleiben. oder nur mühsam den Weg zurück in die Gemeinschaft wagen. Und ich sage es euch, weil jeder von uns kann in solche Dynamiken kommen. Niemand ist davor gefeit. Ich sage es euch und ich sage es auch allen denen, die später diese Predigt dann gemütlich vom Sofa hören.
Wenn du jetzt auf dem Sofa sitzt, höre gut zu. Ein Wort des Herrn für dich.
Amen.
Hebräer 10, 25. Es ist wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir müssen uns doch ermutigen. Aber wenn wir in einen Modus gekommen sind, wo wir 6 Tage die Woche unser Leben normal leben, wo wir wieder zur Arbeit gehen, wo wir zur Schule gehen, wo wir wieder studieren, wir gehen ins Schwimmbad, wir machen unseren Sport, wir gehen ins Restaurant, wir träufeln uns mit Freunden, aber ausgerechnet am Sonntag finden wir irgendwelche Gründe, warum es jetzt gut sei, nicht sich aufzumachen und eigentlich das Wichtigste zu tun in dieser Woche, und zwar Gott mit anderen Christen hochleben zu lassen, ihn zu preisen und von ihm zu erbitten, dass er einen neu erfrischt und erquickt. Und wenn wir solche Dynamiken in uns feststellen, dann läuft etwas nicht gut. Dann läuft etwas nicht gut. Jesus hat nicht gesagt, trachtet zuerst nach allen anderen Dingen und wenn noch ein bisschen Platz ist, nach dem Reich Gottes, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird der Rest euch zufallen, was ihr nötig habt. Deswegen ist die Versammlung der Gläubigen, wenn Christen sich sammeln, meine Lieben, nicht das letzte Geschäft in der Woche, sondern das allererste.
Amen.
Ist nicht umsonst, dass der Sonntag für uns Christen, der Sonntag ist eigentlich der erste Tag der Woche. Du schließt hier nichts ab. Meine Freunde, wir beginnen hier gerade was. Wir beginnen eine Woche. Wir sammeln uns am Auferstehungstag Jesu. Dort wird was Neues begangen. Und wir erinnern uns daran, Jesus ist lebendig. Und wenn du auch nur ein bisschen so verkorkst sein kannst wie ich, dann wirst du diese Erinnerung brauchen. Dann wirst du das brauchen, diese Erinnerung, was du schon längst weißt. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass wir die Wahrheit des Evangeliums nicht kennen würden. Es ist ja nicht so, dass meine Kinder die Regeln in meinem Zuhause nicht kennen würden. Aber sie sind sehr geschickt darin, sie immer wieder zu ignorieren und zu vergessen. Und deswegen gibt es regelmäßige Ermutigungen und intensivere Ermutigungen. Wir müssen uns einander ermutigen. Wir sind so schnell bei dem, was wir leisten können. Sven hat es auch vorhin gebetet. Mein Vater hat es auch gebetet vorhin. Wir müssen uns ermutigen, schau wieder hin zu Jesus. Schau wieder hin zu Jesus. Ich brauche meinen Bruder und meine Schwester, die mich daran erinnern. Ich brauche Glaubenszeugnisse, die mich wieder erinnern an die Güte Gottes in deren Leben. Und was dort war, ist, was im Leben meiner Geschwister wahr geworden ist, kann auch in meinem Leben wahr werden. Wenn Gott mit seiner Gegenwart und seiner Präsenz und seiner Güte geschmeckt werden kann, wir haben es auch eben dran gelesen, dann kann ich das auch. Ich bin doch kein Waisenkind im Reich Gottes. Wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen die Gemeinde als Schutz, als feste Mauer, als Bollwerk. Wogegen? Wovor brauchen wir Schutz? Nicht nur vor unseren eigenen Herzensdynamiken, die manchmal sehr, sehr skurril sind, sondern wir brauchen auch Schutz vor den Angriffen des Feindes. Wir brauchen Schutz vor den Angriffen Satans. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Meine Freunde, in diesem Kapitel, im 5. Kapitel, beginnt Petrus mit dem Dienst der Ältesten, dass die Ältesten auf die Herde Acht geben sollen. Auf die Gemeinde, auf das Kollektiv, auf die vielen Menschen Acht geben sollen. Und danach geht er weiter in Vers 8 und sagt, der Löwe geht umher und versucht zu verschlingen. Und Löwen sind auf der Suche nach Herdentieren. Und ihr habt es schon öfter aus meinem Mund gehört, dass die Löwen sich besonders die Tiere aussuchen, die fernab von der Herde stehen, die isoliert dastehen und alleine. Und wenn sie sehen, da ist eine kleine Schwäche, da ist eine leichte Isolation, dann kappen sie endgültig die Verbindung zwischen der Herde und dem einzelnen Tier. Und dann war es das. Dann ist das Ende vom Lied gesungen. Aber Jesus hat nicht nur gesagt, ich will meine Gemeinde bauen, er hat gesagt, die Pforten der Hölle, also alle diese Angriffe, die kommen, die Pforten der Hölle werden wen nicht überwältigen? Die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jesus hat ja eine Verheißung des Schutzes für die Gemeinde. Wenn du denkst, Gemeindezugehörigkeit ist ein bürokratischer Akt einer Vereinszugehörigkeit, dann haben wir noch nicht die geistliche Dimension, die Jesus in Gemeinde gelegt hat, erkannt. Deine Mitgliedschaft, deine Vereinbarung, Teil dieser Gemeinde zu sein, ist ein hohes geistliches Gut. Verlasse diese Gemeinschaft nicht, sondern sie ist Schutzraum, ein geistlicher Schutzraum. Wir können in der geistlichen Welt nicht alle Dinge anfassen. Wir verstehen sie vielleicht manchmal nicht. Und dennoch sind sie real. Die Bibel ist durchzogen von einem Weltbild, was übernatürlich ist. Und auch wenn du die Dinge nicht siehst, heißt es nicht, dass sie nicht aktiv sind. Also, Christsein ist kein individuelles und unverbindliches Geschehen. Habt ihr es gehört? Wir sind eine Nation. Eine Nation besteht meistens nicht aus einer Person. Wir sind ein Priestertum, wir sind ein Volk und wie in Kapitel 5 es auch heißt, wir sind eine Herde. Und unsere Gemeinde lernt gerade eine sehr gute und wichtige Lektion. Und zwar, dass unsere Gemeinde kein Gebäude ist aus toten Steinen. So sehr ich das vermisse, dass wir uns in unserem Haus treffen, aber für manchen wird das eine heilsame Irritation geben. Moment mal, das ist doch Gemeinde. Nein, das Haus, was Gott baut, sind lebendige Steine. Und wir sind gerade das wandernde Volk Gottes in Emmendingen, was unterwegs ist. Das geistliche Haus ist unterwegs. Wir sind kein totes Haus, wir sind ein lebendiger Organismus. Und wir sind in Abhängigkeit zu unserem guten Hirten. Und er wird uns ans Ziel führen. Er wird uns ans Ziel führen.
Amen.
Die Frage ist, wie? Deswegen möchte ich dich, wenn du Mitglied bist, daran erinnern, an dieses hohe Gut. Was es aus Jesus Sicht bedeutet, Teil dieser oder einer anderen Gemeinde zu sein. Und wenn du kein Mitglied bist, dann will ich dich aufrufen. Wenn du zu Jesus läufst, ist das sehr, sehr gut. Aber lass dich auch selbst als lebendigen Stein aufbauen. So sagt es das Wort. Und zufällig haben wir im November einen Mitgliedskurs über 4 Wochen, den werden wir noch ankündigen. Also wenn du mit den Gedanken spielst, bewegt es in dir. Und wenn du hier dein Zuhause finden möchtest, im November werden wir uns mit dir gerne zusammensetzen und hoffentlich noch mit vielen anderen und über diese Fragen nachdenken. Wie eben gerade mitbekommen hat, wir sind kein Verein. Uns verbindet nicht das gleiche Hobby. Gott sei Dank, denke ich bei manchen. Uns verbindet auch nicht die gleiche Kultur. Auch da, Halleluja. Die Sprache, Tradition und Vorliebe ist so unterschiedlich. Da liegen wir teilweise in diesem Raum so weit, wie der Osten vom Westen liegt und noch weiter. Die Frage ist, was ist das, was uns verbindet? Und 1. Petrus ist sehr eindeutig, Verse 2 bis 3. Die verbindende Grundlage ist das Wort Gottes. Seid ihr neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wir sollen begierig sein nach Milch, also nach einem Grundnahrungsmittel für neugeborene Kinder. Und der Kontext ist sehr eindeutig. In der letzten Woche haben wir sehr viel über die Wirkung des Wortes Gottes gesprochen.
Und Petrus ist immer noch in dieser Linie und gebraucht jetzt das Wort Gottes als Bild, das ist wie Milch, was Neugeborene brauchen, um am Leben zu bleiben und auch um zu wachsen. Und es ist unumgänglich, dass wir uns regelmäßig diesem Wort widmen. Das ist das, was uns eint. Wenn das Wort in seinem Zentrum flöten geht und wir alles Mögliche machen, aber keine gute Dosierung, wie Dani immer sagt, keine gute Dosierung des Wortes Gottes unter uns haben, meine Lieben, dann sind wir ein Verein. Dann sind wir einfach eine menschliche Organisation und mehr nicht. Und es ist Gott zu klagen, dass es viele Gemeinden gibt, die sich nicht mehr darauf bestellen, dass viele Ideen gepredigt werden, aber Gottes Wort nicht mehr fülle und nicht der ganze Ratschluss. Deswegen investieren wir viel Zeit hier rein, weil das unsere verbindende Grundlage ist und uns am Leben hält. Das ist unsere Milch, wie ein neugeborenes Kind. Warum ist es Jesus und Petrus, in Jesu Dienst sehen wir, dass es ihm wichtig war, Gottes Wort zu bringen? Warum ist Petrus so wichtig, dass wir so einen Bibelfokus haben? Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Was bedeutet das? Gottes Wort aufzunehmen bedeutet, die Güte des Herrn zu schmecken. Die Schrift zu hören bedeutet, die Stimme Jesu selbst zu hören. Wenn wir Worte Gottes sprechen, wenn wir Worte Gottes lesen, Freunde, dann hören wir, wie Jesus zu uns spricht. Und es ist Jesus deswegen so wichtig und Petrus auch deswegen so wichtig, weil es verbunden ist mit Güte, die er uns bringt. Wenn du die Güte Gottes erfahren möchtest, dann lausche dem Wort Gottes. Und wir sind nur Sprachrohre für das, was Gott gesagt hat, damit wir in den Genuss, ins Schmecken kommen, der Stimme Jesu. Die persönliche Gemeinschaft zu Jesus geschieht zu einem nicht geringen Teil durch das Hören auf die Bibel. Deswegen ist es ein Geschenk, dass wir Unmengen von Bibeln haben, in allen möglichen Sprachen und Übersetzungen. Und Jesus ist zugänglich für uns. Wir können lesen, wir können hören. Einer meiner Lieblingstheologen, Wayne Grudem, sagt, die Milch des Wortes zu trinken, bedeutet immer wieder zu schmecken, wie er ist. Denn beim Hören der Worte des Herrn erfahren die Gläubigen die Freude der persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Und wer das glaubt, wer glaubt, dass die Bibel Gottes persönliches Wort für unsere Herzen ist, dass wir die Güte Gottes schmecken können, wenn wir Gottes Wort lesen, der wird begierig sein nach dem Wort. Nur wenn du daran den Glauben verloren hast oder wenn es in den Hintergrund getreten ist, dann wirst du nicht begierig sein. In Psalm 119, Vers 131 heißt es, ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächzt, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Ich habe meinen Mund aufgetan, ich lächzte danach, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Worte, die da kommen, für mich Grundnahrungsmittel sind. Und ich bin begierig danach. Und ich weiß nicht, ob ihr so im Sinn habt, wie Babys so unterwegs sind, aber Babys musst du nicht daran erinnern, dass sie Milch brauchen. Das ist manchmal ein Dilemma für besonders die Mamis, weil die einen mitten in der Nacht extrem nerven können. Ich will diese Milch. Ich lechze danach. Ich bin begierig danach. Alles andere ist egal. Ich will das. Weil sie davon überzeugt sind, dass das, was sie dort empfangen, Leben ist für sie. Denn das andere, was du ihnen reichen möchtest, damit können sie nichts anfangen. Aber das ist das, was sie brauchen. Und das wollen sie und das fordern sie ein. Und hungrige Babys, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, über einen längeren Zeitraum. Ne? Ist hart. Hungrige Babys sind unausstehlich. Und du wunderst dich vielleicht, warum sind manche Christen so unausstehlich? Weil sie nicht genügend Dosis der Milch Gottes bekommen haben.
Wenn Jesus uns spricht, möchte er auch eine Veränderung in unserem Herzen bewegen. Und wenn du mit einem unaufständlichen Christ zu tun hast, kann es sein, dass er die Güte Gottes so wenig schmeckt. Und deswegen ist er so nörgelig. So, und man fragt sich, was ist mit diesem Kind? Und manche Eltern verstehen nicht, was ist mit meinem Kind los? Warum jammert es so viel? Vielleicht kriegt es zu wenig Nahrung. Und so ist es im Geistlichen auch. Unsere Entwicklung, unser Wachstum ist abhängig von unserer Wertschätzung des Wortes. Und mir ist tatsächlich keine nennenswerte Erweckungsbewegung auf dieser Welt bekannt, die nur eine sehr, sehr geringe Sicht hatte auf die Bibel. Sowas kenne ich gar nicht. Alle Erweckungen, von denen du hörst, sind davon geprägt, dass die Persönlichkeiten, die diese Erweckung auch vorangetrieben haben, durch ihren Prediger und durch ihren Dienst, dass sie eine maximale hohe Sicht und Ehrfurcht haben vor dem Wort Gottes. Deswegen heißt es auch hier, dass wir begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Sie muss rein sein, sie muss unverfälscht sein. Es darf keine Zusatzstoffe geben und auch keine Ersatzstoffe. Und in den Erweckungsbewegungen siehst du genau das, dass wenn Männer Gottes aufgestanden sind und gepredigt haben, dann haben sie es ganz unverfälscht rüber transportiert und haben gesehen, was Gott tut. Aber in kirchlichen Kreisen, in Gemeinden und gemeindlichen Strukturen, wo Gottes Wort degradiert wird auf eine rein menschliche Ebene, da siehst du das Dilemma. Und die können noch so viel beten um Erweckung. Sie werden es nicht erleben, weil sie mit Zusatz- und Ersatzstoffen arbeiten, aber nicht die unverfälschte Milch den Menschen bringen. Darum heißt es auch in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn du die reine Milch degradierst und nicht mehr glaubst, dass diese Worte aus dem Herzen Gottes für uns stammen, dann schneidest du dich selbst von der Quelle ab, die dich nähren und wachsen lassen will. Und die Zukunft der Kirchen im Westen ist ungewiss und fragil wie lange nicht. Wir sind in unsicheren Zeiten als Kirchen in Deutschland. Aber die Erschütterungen unserer Zeit, mit denen wir konfrontiert sind als Christen, müssen wir mit dem unerschütterlichen Wort begegnen. Es ist unsere einzige Hoffnung. Es ist das einzige Fundament. Und es ist das einzige, was tragfähig ist, um uns miteinander zu verbinden. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Aber Jesus sagt, mein Wort bleibt. Ist auch das, was Petrus kurz ein paar Verse vor unserem Text gesagt hat. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und wenn wir als Gemeinde noch irgendwann eine Hoffnung fassen wollen für uns in dieser Zeit, dann haben wir keine andere Möglichkeit, uns auf dieses Wort zu stellen, das bleibt. Okay, lasst uns den letzten Punkt uns anschauen. Wir wurden als Kinder Gottes, als Gemeinde, so sagt es auch Vers 9, wurden wir aus der Finsternis ins Licht berufen. Und dieses Licht kann nicht verborgen bleiben und muss öffentlich zur Schau gestellt werden und muss anderen scheinen. Ihr kennt das Jesuswort. Dass man das Licht nicht unter einen Scheffel stellen soll, sondern es soll anderen scheinen. Es gibt noch ein Problem. In Vers 8 lesen wir, dass es Menschen gibt, die diesem Wort nicht gehorsam sind und dass sie sich an diesem Wort stoßen. Dass sie es anstößig finden, das, was wir predigen,
das, was wir in unserer Bibel lesen und das, was wir auch ausleben aus Überzeugung heraus, aus dem Wort Gottes. Und das ist für uns ein Problem. Weil wir westlichen Christen haben ein enormes Problem damit, wenn jemand anderem etwas anstößig ist, wenn das ihm gerade nicht in den Kram passt. Das ist für uns westliche Christen ein enormes Problem. Und wir lassen uns einschüchtern. Und die Reaktion unserer Zuhörer bestimmt das, wie wir leben und ob wir das Licht, zu dem Gott uns berufen hat, ob wir scheinen lassen wollen oder nicht. Aber nicht die Reaktion unserer Zuhörer darf uns bestimmen, sondern unsere heilige Berufung motiviert uns dazu, geistliche Opfer zu bringen. Die Berufung, die Gott ausgesprochen hat, nicht was andere Menschen über uns sagen und aussprechen, sondern auch hier wieder, ob wir Gottes Wort mehr glauben als Menschenworte. Und wenn wir die heilige Berufung kennen, dass wir ein, wie heißt es hier, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum sind. Wenn wir das glauben, dann sind wir bestimmt von unserer heiligen Berufung und werden das weitergeben, weil wir diese Herrlichkeit auch schmecken, das, was wir in Gottes Augen sind. Wir sollen geistliche Opfer bringen. Was soll denn das sein? Was ist denn das? Geistliche Opfer sind im Neuen Testament unterschiedliche Dinge. Praktische Nächstenliebe. Dein Lebenswandel kann als geistliches Opfer gelten. Lobpreis sind geistliche Opfer. Aber ich denke, Petrus möchte auf etwas anderes hinaus. In Vers 9 zeigt er, was unsere Bestimmung ist als Volk Gottes. Und zwar, damit wir verkündigen die Tugenden Gottes. Damit wir die Großtaten Gottes verkündigen. Das ist unsere Berufung. Die Botschaft soll raus. Und wir sollen die Großtaten Gottes weitergeben. Jetzt sagst du, ich, Gott sei Dank, bin ich kein Evangelist. Bin nicht angestellt als Evangelist und habe auch keine Begabung darin. Nicht jeder ist ein Evangelist, das stimmt. Aber jeder von uns ist in der Lage, Zeugnis zu geben. Möchte ich ermutigen. Habe Mut, Zeugnis zu geben. Auch wenn du kein Prediger bist, auch wenn du kein Pastor bist, auch wenn du keine Seminare und Schulungen abgelegt hast, du bist in der Lage, Zeugnis zu geben. Du bist in der Lage, das Licht weiterzutragen, was Jesus in dich hineingelegt hat. Was kann uns denn so zuversichtlich machen, dass wir dazu in der Lage sind? Wir haben gelesen, dass wir durch den Glauben an Jesus geistliche Tempel sind. Wir sind der geistliche Tempel. Das bedeutet, die Hoffnung der Welt ist in uns. Und wir tragen diese Hoffnung weiter. Wenn es wahr ist, dass wir der Tempel Gottes sind, meine Freunde, wo wurde im Alten Testament Gott begegnet? Genau dort, im Tempel. Der Tempel ist der Begegnungsort, wo Gott und Mensch sich begegnen, wo der Mensch etwas von Gott erfährt und Gott schmeckt. Wir miteinander sind ein geistliches Haus, wir sind ein geistlicher Tempel und wir sind der Begegnungsort zwischen Mensch und Gott. Nicht durch deine Ausbildung oder durch deine Performance oder deine tolle Begabung, sondern das bist du einfach. Und unsere Botschaft muss sehr, sehr leicht sein. Nämlich soll sie sich der Botschaft ähneln, am besten gleichen, was Petrus hier sagt. Er sagt an verschiedenen Stellen, Jesus ist kostbar. Dann sagt er, Jesus ist für euch kostbar. Und dann sagt er, ihr habt Barmherzigkeit von Gott empfangen und auch wir sind in Gottes Augen auserwählt, geistig, heilig, lebendig, was nichts anderes ist als kostbar. Jesus ist kostbar. Jesus ist mein Ein und Alles. Du verstehst das nicht? Dennoch ist es wahr. Jesus ist für mich kostbar. Ich habe Barmherzigkeit empfangen und ich gehöre jetzt zu Gott. Mein Leben gehört ihm. Und weißt du, was in dieser guten Nachricht steckt? Ich bin für Gott auch kostbar. Wir haben eine Beziehung miteinander. Ich kann dir nur von diesem kostbaren Jesus erzählen. Und durch ihn bist du auch kostbar für Gott. Was du damit machst, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ich kann dir nicht alles beantworten, aber ich kann dir sagen, wie kostbar Jesus ist. Und ich kann dir sagen, wie kostbar ich in den Augen Gottes bin. Punkt. Wir brauchen nichts Neues erfinden. Wir sind diese heiligen Repräsentanten auf der Erde. Repräsentanten seiner Barmherzigkeit. Wir rufen Menschen dazu auf, sich dieser Jesusbewegung anzuschließen. Sich der Gemeinde anzuschließen. Und die Güte des Herrn im Wort Gottes zu schmecken und darin zu wachsen. Darum versammeln wir uns. Und wir beten, dass Gott uns auch in den nächsten Wochen und Monaten diese Gunst gibt, dass wir miteinander weiter wachsen können im Miteinander. Und dass die Botschaft rausgehen kann und wir als geistlicher Tempel unsere Funktion erfüllen können, dass Menschen Gott begegnen. Amen.
Amen.